Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es hier weiter mit der Reihe zur Folgegeburt nach einem Sternenkind. Wenn du neben dem Wissen aus dem Podcast auch noch mit ganz konkreten Tools in die Umsetzung kommen möchtest, dann empfehle ich dir meine Masterclass in Vertrauen durch das dritte Trimester. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um gelassen und in Vertrauen durch das letzte Trimester deiner Folgeschwangerschaft inklusive Folgegeburt und Wochenbett zu gehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Patricia zu Gast. Patricia habe ich kennengelernt in einem Workshop vor mittlerweile mehr als 2 Jahren und durfte sie danach im Regenbogen-Mamas-to-be-Kurs und auch noch in ihrer Folgeschwangerschaft begleiten. Ich habe Patricia heute eingeladen, weil sie sich für ihre Folgeschwangerschaft für eine Hausgeburt entschieden hat. Und da ich das so empfinde, dass es immer noch recht selten ist für eine Folgegeburt, dachte ich, lassen wir hier die Patricia einmal zu Wort kommen, was so ihre Beweggründe waren, sich für die Hausgeburt zu entscheiden, wie es für sie war, diesen Weg der Hausgeburt zu gehen, ob es möglicherweise auch die ein oder andere Herausforderung gab. Und damit du einfach, falls du auch die Idee hast, Hausgeburt fände ich schön, aber ich habe da vielleicht noch so ein paar Berührungspunkte oder auch große Fragezeichen im Kopf, damit dir diese Folge da auch helfen kann, zu einer Entscheidung für dich zu kommen. Liebe Patricia, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat nach, ich glaube, 3 Anläufen oder so.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Und freue mich auch heute von meiner Entscheidung zur Hausgeburt und der Hausgeburt selber erzählen zu dürfen.
Mhm, voll schön. Und du darfst gleich noch viel, viel mehr erzählen, denn wie immer starten wir erstmal damit, dass du dich erstmal vorstellen darfst, erzählen darfst, wer bist du denn, wo lebst du, was machst du, von deinen Kindern sprechen darfst. Und dass wir einfach so mal den Einstieg machen, damit dich die Zuhörerinnen hier etwas besser kennenlernen.
Ja, also ich heiße Patricia, bin 33 Jahre alt, lebe mit meiner Familie im Bayerischen Wald. Ich habe eine Tochter an der Hand gehabt, bevor ich unseren Sohn still zur Welt gebracht habe und danach nochmal eine Regenbogenmaus bekommen. Insofern bin ich Mama von 3 Kindern, 1 im Himmel und 2 an der Hand.
Ja, genau.
Genau, ich habe einen Verlag, Sternenkind Mama Media. Wir haben jetzt in 2,5 Wochen den Beginn unserer Ausstellung Die ungesehenen Kinder, die nie waren. Da geht es genau um Kinder, die im 2. Trimester geboren wurden, so wie auch mein Sohn Jaron. Mhm.
Ist das ganz speziell für Kinder im 2. Trimester, die Ausstellung?
Genau, weil diese Kinder eben die Ungesehenen sind. Diese Geburten zählen nämlich nicht als Geburten bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und darum geht es, um aufzuzeigen, dass diese Kinder aber Kinder sind, waren. Und diese Ausstellung wird dann auch durch ganz Deutschland wandern.
Und in den Shownotes, da hast du bestimmt einen Link dazu, ne, wo man das einsehen kann, wo die Ausstellung dann sein wird. Das ist ja großartig.
Genau, und die startet jetzt bei uns im Bayerischen Wald. Ja. In Furt im Wald heißt das. Manch einer kennt es vielleicht vom Urlaub oder so. In einigen Monaten wird auch unser erstes Kinderbuch für Geschwisterkinder erscheinen, Wolke 707. Auch das ist auf der Website natürlich nachzulesen. Das kannst du auch gerne dann mit verlinken.
Voll, voll gerne. Ja, das wird immer kräftig auch gesucht. Ist das ein Buch für die Regenbogenkinder dann?
Das ist ein Buch, ja, doch auch, natürlich, aber auch für Geschwister, die tatsächlich direkt von der Trauer betroffen sind.
Da waren,
Genau, also eigentlich für beide. Genau, das ist die Geschichte des kleinen Astronauten.
Das fehlt ja häufig immer noch. Genau, dieses wirklich, wenn das Folgekind kommt. Ne? Für die Trauer gibt es schon einiges. Und aber für das Regenbogenkind, vielleicht für euch als als Impuls, das kommt immer wieder, werde ich da gefragt, gibt es Bücher, wo ich meinem Regenbogenkind, ne, das so erzählen kann mit seinem Geschwisterchen? Das ist ja auch nochmal so, da geht es gar nicht dann um die Trauer, beim anderen geht es erst eher um die Trauer, sondern eher um dieses Verständnis, wie war denn das und wer war denn da gewesen, bevor ich jetzt hier bin? Und da gibt es leider sehr wenig.
Ja, da gibt es tatsächlich nicht so richtig was. Ich meine, das Buch ist schon auch geeignet, aber jetzt nicht speziell dafür. Da ich ja die Verlegerin bin und selber eigentlich keine Bücher schreibe, bräuchte ich natürlich jemanden, der dieses Buch schreibt. Also falls jemand Lust hat, ein solches Buch zu schreiben oder eins geschrieben hat, dann bitte gerne melden.
Ja, sehr schön. Offizieller Aufruf hier.
Genau.
Genau. Liebe Patricia, du sagtest gerade, Jaron zählt da auch dazu. Also er ist im zweiten Trimester geboren. Magst du mal ein bisschen auch erzählen von eurer Geschichte, von dir und von Jaron? Auch wir sprechen ja heute über die Geburt. Auch gerne, wie denn die Geburt für dich war und ob die möglicherweise auch schon so eine Richtung vorgegeben hat, dass die Folgegeburt eine Hausgeburt wird. Und gerne auch, das sind jetzt zwei Fragen. Frag mich gerne nochmal, falls es zu viel ist. Deine vorherige Geburt mit deiner großen Tochter. Also haben auch deine Geburten, waren die sozusagen Entscheidungsgeber auch für das, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt in dieser dritten Geburt eine Hausgeburt haben?
Also die Geburt meiner Großen war eine Klinikgeburt, war völlig in Ordnung. Also auch jetzt so wirklich über 4 Jahre später sage ich das immer noch. Es waren keine Interventionen, die ich nicht wollte. Irgendwann habe ich Schmerzmittel gefordert. Ich würde es nicht mehr tun. Ich war aber auch nicht gut auf die Geburt vorbereitet. Mir war nicht klar, dass eigentlich mich jede Welle zu meinem Kind bringt, sondern ich habe die Wehen als Feind gesehen, sozusagen. Leider. Aber abgesehen davon war die Hebamme ganz, ganz toll. Die Begleitung war super. Ich hatte ganz viel Glück. Ich war die einzig Gebärende und hatte somit 1:1 Betreuung durch die Hebamme. Mhm. Genau, trotzdem hat sich dann nach ihrer Geburt irgendwann, als klar war, wir möchten noch ein weiteres Kind, oder als klar war, jetzt dann versuchen wir es, hat sich schon so bei mir der Wunsch im Kopf zusammengebraut, eine Hausgeburt haben zu wollen, einfach weil ich mich auch mehr mit dem Thema befasst hatte und für mich gesagt habe, ja, es wäre einfach schön in der heimeligen Atmosphäre. Und so war dann tatsächlich schon bei Jaron die Hausgeburt geplant. Also ich hatte auch schon eine Hausgeburtshebamme. Mhm. Und so war eigentlich da der Entschluss, gar nicht erst nach Jarons Geburt, sondern schon davor.
Mhm. Ja, und Jarons Geburt war aber ebenfalls in der Klinik, ne?
Genau. Es war so, in der 17. Schwangerschaftswoche haben wir erfahren, dass kein Herzschlag mehr da ist. Und der Gynäkologe hat mich sofort in die Klinik geschickt zur Einleitung. Ich habe glücklicherweise meine Hausgeburtshebamme angerufen, die dann gesagt hat, ja nee, du musst überhaupt nichts, du kannst dir auch Zeit lassen. Wenn keine Infektion oder irgendwas vorliegt, dann kannst du auch einfach abwarten, bis du soweit bist oder bis es von selber losgeht. Hatte mir auch angeboten, das mit mir zu Hause zu machen, eine Hausgeburt, trotz stiller Geburt. Hat mir aber auch gesagt, dass oftmals die Plazenta in so frühen Wochen nicht mit oder nicht ganz mit abgeht und dann eine Verlegung in die Klinik relativ wahrscheinlich wäre.
Ja, ja.
Genau, ich habe mich dann aber tatsächlich schon entschieden zu warten, war noch nicht klar, möchte ich die Geburt dann in der Klinik oder zu Hause und habe dann fast 2 Wochen gewartet. Dann hatte meine Mama Urlaub, was für mich dann eigentlich so das Ding war, okay, jetzt gehe ich zur Einleitung und warte nicht mehr, weil einfach meine Große dann betreut war. Das war für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich hätte mich niemals auf die Geburt einlassen können, wenn ich gewusst hätte, dass sie nicht in guten Händen ist oder so.
Mhm. Ja.
Und bin dann zur Einleitung und hatte noch das Glück, da hat mir meine Hausgeburtshebamme gesagt, dass ihre Kollegin Dienst hat am Abend, also die Nacht. Bei der war ich zur Akupunktur öfter, eben um zu fördern, dass es losgeht. Und ja, die kannte ich schon. Und das war natürlich irgendwie dann für mich schon auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist vielleicht gut, wenn es jemand ist, den ich schon kenne. Und ja, es lief dann tatsächlich auch alles super, weil der Muttermund war schon ein bisschen geöffnet. Also es ging schon in die richtige Richtung. Ich denke auch, dass die Wartezeit mir insofern geholfen hat, das einfach zu begreifen und das auch mein Kopf, meine Seele loslassen konnte und deswegen dann auch die Geburt ja funktioniert hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Die Einleitung hat ziemlich schnell angeschlagen. Also ich habe Mittag das erste Vaginalzäpfchen bekommen und um 11:30 abends ist Jaron dann geboren, also eigentlich relativ bald für eine Einleitung.
Und für diese frühe Schwangerschaftswoche, ne?
Genau. Ja, also oftmals.
Ja, ist total nachvollziehbar, weil man ist dann einfach nicht mehr so in diesem Schock. Also so dieses, wenn man wirklich die Diagnose bekommt und dann gleich in die Einleitung geht, man ist da ja noch so wie wenn man die Luft anhält, ne? In diesem Schock, was ist denn gerade eigentlich los? Und da ist das so logisch, dass dann auch eine Einleitung nicht gleich so funktionieren kann, weil man eben noch in so diesem Festhalten drin ist. Also wirklich auch auf seelischer, aber auch auf körperlicher Ebene. Also diese Wartezeit, die du hattest, auch das, wenn ich da mit anderen Frauen drüber spreche, das ist immer so unglaublich wertvoll, um das zu begreifen, wirklich auf allen Ebenen und um dann auch auf allen Ebenen einfach heilsamer loslassen zu können. Gell?
Ja, definitiv. Also ich begleite ja auch ehrenamtlich hier aus der Region Frauen mit ähnlichem Schicksal. Und wenn sie früh genug zu mir kommen, dann ist das auch das, was ich ihnen rate, abzuwarten, nicht sofort zu gehen, sondern erstmal sacken zu lassen, was ist da gerade eigentlich passiert, das zu begreifen.
Ja, genau.
Genau, ja, und so war die Geburt, war tatsächlich auch recht schmerzfrei, aber einfach, glaube ich, weil ich mich damit mehr befasst hatte und trotz dessen, dass es eine stille Geburt war, war ich neugierig und habe mich auch irgendwo gefreut, trotzdem mein Kind dann zu sehen.
Mhm.
Und ja, so, ich habe keine Schmerzmittel gebraucht, wollte ich aber auch nicht, denn ich wollte vermeiden, dass ich irgendwie in einer Art Trance bin und irgendwas verpasse, irgendwas nicht mehr weiß. Ich wollte einfach voll da sein, weil ich wusste, es ist die einzige Zeit, die ich mit Jaron haben werde. Genau, und ich musste dann auch tatsächlich ausgeschabt werden. Die Plazenta ging leider nicht ab. Ich hatte dann auch einen hohen Blutverlust. Das war nicht so schön. Aber es war insofern gut, weil mein Mann dann Zeit mit ihm hatte. Also die hatten ungefähr 2 Stunden, glaube ich, war ich weg.
Mhm.
Und das war für ihn wahnsinnig wertvoll, die Zeit mit Jaron zu haben. Und danach hatte dann ich noch die Zeit. Der Sternenkinderfotograf war am nächsten Tag da. Und wir hatten auch da 1:1 Begleitung durch die Hebamme. Die hat ihre Kollegin aus der Rufbereitschaft gerufen, damit sie uns zur Seite stehen kann. Die hat dann die anderen, ich glaube, 4 oder 5 Geburten sogar betreut.
Wow.
Also an dem Abend war viel los. Und die Chefärztin, glaube ich, war es, ist tatsächlich sogar extra länger über ihren Dienst hinaus geblieben und hat die Ausschabung auch noch selber gemacht. Also es war wirklich alles in allem von Klinikseite her.
So wie es klingt. Wow.
Ja, wirklich gute Begleitung. Also ich hätte nichts gegen die Klinikgeburt in dem Fall sagen können.
Ja. Und weißt du, was mir auffällt, wenn du das jetzt so beschreibst, die Geburt von Jaron, da ist schon so ganz viel drin, was ich auch zu so einer Hausgeburt stelle, ne? So dieses, ich möchte das so ganz bewusst sein, ich möchte ganz bewusst da durchgehen. Ich habe da jetzt auch verstanden, so die Wellen, die arbeiten mit mir und nicht gegen mich. Das sind ja alles genau eigentlich solche Gedanken, die ich jetzt auch bei Frauen erlebe, die sich eben für eine außerklinische Geburt entscheiden, ne? Ist mir jetzt gerade aufgefallen, genau. Würdest du dann auch sagen, Patricia, die Geburt von Jaron war auch eine schöne Geburt für dich?
Ja, doch.
Ja.
Schon. Also natürlich auch sehr viel Schmerz, sehr viel Trauer. Ich denke, das wird jede Mama ähnlich empfinden, die still geboren hat. Aber trotzdem war es eine schöne Geburtserfahrung.
Ja. Ja.
Doch.
Geht beides zusammen, ne? Diese Gleichzeitigkeit wieder, ja.
Das glaubt man gar nicht, bis es einem passiert. Also ich wusste nicht, wie nah Freude und Schmerz und Trauer beieinander sein können oder wie koexistent sie doch sein können.
Ja. Und nochmal mehr wird einem das ja dann auch mit der Folgeschwangerschaft bewusst, ne? Die bei dir ja auch gar nicht so viel später eingetreten ist, ne?
Nee.
Wie war das denn für dich? Wie war der Start in die Schwangerschaft? Wie war der Wunsch zu einer Schwangerschaft und vielleicht auch einfach ein paar kurzen Sätzen, wie war denn die Folgeschwangerschaft selbst für dich nach Jarons stiller Geburt?
Also wir hatten uns entschieden, den Geburtstermin von Jaron abzuwarten, weil für mich war wichtig, dass meine Kinder theoretisch alle existieren könnten. Denn ich hätte es ganz schlimm gefunden, wenn ich mir meinen Sohn herwünsche, aber mir gleichzeitig mein Regenbogenbaby wieder wegwünsche. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das war mir wichtig, dass rein theoretisch, auch wenn es unwahrscheinlich gewesen wäre, aber biologisch wäre es möglich, dass sie beide lebend hier bei uns wären. Das war mir wichtig und so war es auch tatsächlich. Ich glaube, ja, ich wurde 2 Wochen nach Jarons ET schwanger. Genau, also das war, hat auch gleich geklappt, schneller als wir gedacht hätten.
Und ja, dann habe ich. Ich weiß noch, du hast es auch gleich gespürt. Ich erinnere mich dann noch. Ich weiß nicht, ob das kurz nach dem Kurs oder im Kurs noch war, aber du hast es direkt wahrgenommen.
Ja. Ja, genau. Und ja, es war aber auch schon bei Ava, nur dass ich es da noch nicht deuten konnte. Also da war das auch schon, dass ich das wahrgenommen habe. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich bei jeder weiteren Schwangerschaft genauso. Das war bei allen 3 Schwangerschaften so ein ganz gewisses Kribbeln ganz unten im Unterleib. Und daran war mir das klar.
Ja.
Genau, so hat eben auch die Schwangerschaft von unserer Regenbogenmaus angefangen. Und das war Anfang Dezember. Und ich habe gleichzeitig positiv Corona und positiv schwanger getestet. War also dann auch krank.
Stimmt, das war ja noch voll in der Corona-Zeit, ne?
Genau. Und ich hatte Glück, es war jetzt nicht so schlimm, aber ja, schön war es nicht, da gleich am Anfang krank zu sein, weil man sich natürlich auch ein bisschen Sorgen dann macht, ob irgendwas sein könnte.
Klar, natürlich.
Genau, aber im Grunde genommen war es so, dass mir im ersten Trimester, mir war nicht furchtbar schlecht, mir ging es nicht furchtbar schlecht, ich war normal müde, mir war ab und zu mal übel, aber so war alles körperlich fein.
Ja. Das heißt, wie war die Regenbogenschwangerschaft so im Großen und Ganzen für dich, jetzt mal abgesehen vom Körperlichen?
Durchwachsen. Am Anfang ging es eigentlich die ersten Wochen, aber die Besuche beim Gyn waren für mich purer Stress. Das hat mich wahnsinnig gestresst. Einfach, ja, es ist der gleiche Gyn gewesen. Teilweise saß ich dann auch noch eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer. Das hat es nicht besser gemacht und immer so unterschwellig diese Angst, er könnte mir jetzt gleich wieder sagen, es ist kein Herzschlag mehr da.
Ja.
Und ja, dann hatte ich Ende vom ersten Trimester eine Panikattacke. Da wurde ich mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Und es hat sich rausgestellt, es war einfach eine Panikattacke. Ich hatte an dem Tag eben einen Termin beim Gyn und abends, als der Stress dann nachgelassen hat, beim Abendessen fing das dann an. Und dann warst du meine Rettung.
Dann haben wir relativ zeitnah begonnen. Ne? Ich erinnere mich mit dieser Panikattacke. Genau, dass wir dann ins 1:1 gegangen sind. Und auch nochmal viel ja mit der pränatalen Bindungsförderung gearbeitet haben, ja.
Genau, und da wurde es dann stetig besser und einfach auch, ja, dass du mit mir auch Methoden, wie ich in die Selbstwirksamkeit kommen kann, erarbeitet hast, sodass ich mich nicht mehr so hilflos dem Ganzen ausgeliefert gefühlt habe, weil letztlich, ja, fühlt man sich ja ein bisschen ausgeliefert, weil man einfach teils keine Kontrolle hat und nicht haben kann. Aber auch das zu sehen, ich habe keine Kontrolle und jetzt gerade in dem Moment ist alles gut, das ist schon wahnsinnig hilfreich. Und ja, auch so ein paar andere Punkte, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich auf die Ergebnisse vom Harmony-Test gewartet habe, weil ja bei Jaron die Trisomie 18 im Raum stand, hatte ich ja dann den Harmony-Test machen lassen und das war ja alles ein bisschen chaotisch, bis sie das dann an den Gynäkologen gesendet haben. Mhm. Und da, ja, habe ich ja dann selber einfach, habe ich da angerufen und habe das gemanagt, dass das zu meinem Hausgynäkologen sozusagen geschickt wird. Ja. Und einfach dieses eben in die Selbstwirksamkeit kommen, das hätte ich, glaube ich, ohne dich wäre ich gar nicht an dem Punkt gewesen, zu raffen, dass ich tatsächlich auch selber was machen kann.
Kann da was machen, ja. Und das ist ja gerade in der Schwangerschaft, mir ist das jetzt nochmal so in meiner letzten Schwangerschaft bewusst geworden, wie viel wir da einfach auch schon abgegeben haben, schon ganz automatisch, weil man macht's halt so, ne? Die Ärzte machen das für uns, die Gynen macht das für uns, die Hebamme, whatever. Und genau dann sowas, hey, ich kann da eigentlich selber anrufen, das ist meine Schwangerschaft, das sind meine Ergebnisse. Was ja eigentlich so simpel ist, aber das auch wieder zu verstehen, ne? Und da, wie du sagst, dann dadurch in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ist super wichtig und super wertvoll, weil uns das ja auch wirklich so, ja, abhanden gekommen ist. Ja. Genau. Ja, im Hintergrund leichtes Gekämpfe zwischen meinen Töchtern.
Aber man hört gar nicht.
Glaube ich nichts.
Nee.
Meine Liebe, wann wurde denn in dieser Folge Schwangerschaft die Geburt ein Thema? Du hast jetzt ja vorhin gesagt, Hausgeburt war eigentlich für mich schon klar in der Schwangerschaft, auch mit Jaron, dass ich mich da einfach mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Wie kann ich auch wieder selbstwirksam in meiner Geburt sein? Na, das ist eigentlich auch so das, was da mit drin ist. Und es wäre schön, zu Hause zu gebären. Wann wurde es denn für dich in der Folge Schwangerschaft konkret? Und auch nochmal wirklich so, ja, das ist es. Ich möchte auch jetzt in dieser Folge Schwangerschaft, die gar nicht so leicht war, ich hatte da auch eine Panikattacke, möchte ich mich aber dennoch für die Hausgeburt entscheiden. Wie war das denn?
Also von Anfang an war das für mich klar, vom positiven Test an. Ich glaube, ich habe auch ziemlich zeitnah nach dem positiven Test, vielleicht sogar am gleichen Tag, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, die Hausgeburtshebamme angeschrieben. Da die Hebammen ja eh rar sind, sollte man sich auch früh drum kümmern. Und natürlich war klar, sollte ich irgendwie ein komisches Gefühl haben, könnte ich auch jederzeit in die Klinik gehen. Also für mich war schon mit der Organisation der Hebamme und mit dem, dass wir gesagt haben, okay, sie kommt, wir machen das, war es soweit gesetzt. Aber ich habe für mich innerlich immer die Option gehabt, wenn mein Bauchgefühl mir was anderes sagt, dann gehe ich in die Klinik.
Ja, dein Plan B sozusagen.
Genau, und für mich war halt auch immer klar, nur weil ich jetzt etwas so Vereinbares ist ja nichts in Stein gemeißelt und die letzte Entscheidung habe ich und niemand anders und ich bin niemandem was schuldig. Ich kann für mich, auch wenn die Geburt beginnt, noch immer entscheiden, wo ich gebären will. Und es hat sich aber im Verlauf der Schwangerschaft, hab ich mich immer mehr bestärkt darin gefühlt, die Hausgeburt auch zu machen. Also die Schwangerschaft verlief unauffällig, das war natürlich schon auch klar ein Punkt. Ja. Muss ja auch, sonst darf die Hebamme das auch gar nicht. Und das machen die natürlich auch nicht. Die wollen ja auch kein großartiges Risiko eingehen. Ja, und einfach auch die Vorstellung. Also ich habe mir die Geburt immer wieder vorgestellt, so vor meinem inneren Auge. Und natürlich dann auch in der pränatalen Bindungsförderung. Und ja, sie war auch tatsächlich dann genau so, wie ich mir das gewünscht hatte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war so eine schöne Vorstellung, nicht weg zu müssen von zu Hause, nicht diese Hektik haben zu müssen. Ich habe das auch immer gemerkt, eben, dass mich diese Gyn-Termine ja schon so gestresst haben. Und auch jedes CTG hat mich eigentlich gestresst. Und ich habe es aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde mit dem CTG. Die Kleine war ganz ruhig, die hat sich nicht groß aufgeregt. Insofern dachte ich, ist es okay. Aber ich glaube, wäre ich nochmal schwanger, würde ich es nicht nochmal machen, weil es eben mich so gestresst hat. Und es ist auch nur eine Momentaufnahme.
Total, ja. Und es ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr empfohlen, das in diesem Umfang zu machen, wie es immer noch in den allermeisten gynäkologischen Praxen gemacht wird, ne? Dieses routinemäßige CTG ab der, ich glaube, 28. Schwangerschaftswoche.
Genau, und auch so die Vorstellung, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann wird mir wieder das CTG angehangen oder ich müsste eventuell darüber diskutieren, dass ich es nicht will. Auch das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, zu Hause habe ich das alles nicht, da legt mir keiner einen Zugang, da legt mir keiner ein CTG an, da ist alles so in Rücksprache mit mir, wie ich das will. Auch wenn die Hebammen in der Klinik, die ich kennengelernt habe, alle toll waren und ich glaube, das hätte auch gut gepasst, aber trotzdem war das nochmal so noch eine Stufe mehr Selbstbestimmung.
Ja. Ja.
Und ja, so hat sich das dann im Lauf der Schwangerschaft und je mehr ja Selbstbewusstsein in Anführungszeichen ich auch bekommen habe, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann selber was bewirken, ich bin die entscheidet, das ist mein Körper, mein Baby, meine Geburt, meine Schwangerschaft. Je mehr ich das verstanden habe, desto mehr war ich mir klar, okay, es muss oder ich möchte eine Hausgeburt. Genau, und ich habe auch einen Hypnobirthing-Kurs dann noch gemacht bei uns in der Gegend, bei der Hebamme, die bei Jarons Geburt dabei war. Und ja, das hat mich auch nochmal bestärkt, dass das einfach, wir haben da auch Hypnobirthing-Videos, also Geburtsvideos angeschaut und es sah so friedlich aus. Und ja, das war dann letztlich so nochmal der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, ja, doch, das ist die richtige Entscheidung für uns.
Ja. Ja, du hast jetzt ganz, ganz viele Vorteile schon genannt, ne? Was für dich die Vorteile eben waren, dich für eine Hausgeburt zu entscheiden. Ich fand es total wertvoll, dass du gerade auch gesagt hast, ich kann es mir ja auch immer, ich kann ja jetzt diese Entscheidung fällen für diese Geburt und dann kann ich mich ja immer noch umentscheiden. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich bin niemandem was schuldig. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, weil das, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht drin ist. So dieses, jetzt muss ich das aber machen, weil jetzt habe ich mich ja da entschieden und jetzt ist ja mein ganzes Team, mein Hausgeburtshebammen da am Start. Nee, musst du nicht. Du kannst dich tatsächlich immer und jederzeit umentscheiden. Und jetzt, genau, abgesehen auch von, wenn es auf den letzten Drücker ist, natürlich ist dann diese Rufbereitschaftspauschale weg. Aber letztendlich geht es ja darum, diese Freiheit zu haben, sich für das zu entscheiden, was du möchtest. Und die hast du tatsächlich ja dann immer. Ne? Das fand ich ganz wertvoll, dass du das gerade auch nochmal angesprochen hast.
Genau. Das auch im Hinterkopf zu haben, macht einen ein Stück weit entspannter.
Ja.
Weil man halt einfach auch weiß, okay, im Endeffekt treffe ich die Entscheidung und wenn ich mit Blasensprung noch die Entscheidung treffe, irgendwas gefällt mir jetzt hier nicht oder ich fühle mich unwohl, ja. Meistens hat man ja doch irgendwie ein Bauchgefühl und wenn man sich darauf ein bisschen verlässt, dann glaube ich, dass das schon auch viel ausmachen kann, wie das verläuft. Und dann, ja, ich glaube, wenn man so unter der Geburt oder unterm Geburtsbeginn irgendwie ein mulmiges Gefühl hat und sagt, ich will jetzt in diese spezielle Klinik, dann sollte man dem auch nachgehen. Egal, was man vorher gesagt hat und egal, was die Leute nachher sagen, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass man ja selber für sich ist und die Entscheidung mit sich selber ausmacht, für sich trifft und für niemanden da draußen.
Ja. Ja, total wichtig. Du klingst sehr, sehr klar. Ich glaube, du warst auch damals sehr klar in dieser Entscheidung für die Hausgeburt. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert und wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Waren die da auch so klar?
Mein Mann war ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich einerseits die Angst, es könnte was passieren. Also ich glaube, seine allererste Reaktion, als ich mit Jaron schwanger war, war nee, niemals. Also da war erstmal so abwehrend und er hat sich aber dann auch selber belesen und dass Hausgeburten auch nicht gefährlicher sind als Geburten in der Klinik und es ja auch so ist, dass viele Komplikationen erst durch Interventionen entstehen, die es einfach zu Hause nicht gibt. Und da der Weg von uns zur Klinik in etwa, also wenn man normal fährt, 10 bis 12 Minuten, wenn man etwas schneller fährt, vielleicht 8 Minuten ist, war es dann für ihn, dass er gesagt hat, ja doch, er findet die Vorstellung an sich auch schön, zu Hause zu sein, nicht weg zu müssen, die Familie einfach zusammen zu sein. Und ja, somit war er dann da auch eigentlich Feuer und Flamme dafür, kann man sagen. Mhm. Ja, und das Umfeld, das wussten nicht so viele Menschen, weil ich wusste ja auch, dass ich mir dann vieles anhören muss wahrscheinlich. Ja, meine Tante, die hat gemeint, ich soll das bloß nicht machen und sie hat den spastischen Muttermund und wenn das passiert und hat mir da irgendwelche Horrorgeschichten erzählt und ja, ich wusste ja für mich, ich habe das nicht, ich hatte ja schon zweimal geboren und ja, habe dann aber für mich beschlossen, ich erzähle es nicht mehr allzu vielen Leuten und die Leute, die es wussten, also oft kam, boah, ich finde es total mutig, ich hätte es auch gern, aber ich würde mich niemals trauen. Also das war
Klassiker.
Die häufigste Aussage, die ich gehört habe.
Oder, wow, finde ich total mutig, ich hätte es aber nicht machen können, weil bei mir war das und das, zum Glück war ich in der Klinik. Na, das kommt ja auch.
Genau, sowas habe ich auch öfter gehört. Aber ich habe mich auch nicht beirren lassen. Ich habe auch irgendwann aufgegeben, zu versuchen, die Leute aufzuklären. Ich habe mir gedacht, nee, keine Beratung ohne Auftrag. Das ist eh mein Motto.
Genau.
Und ja, nur wenn jemand wirklich nachgefragt hat und sich interessiert hat, dann habe ich natürlich schon die Fakten erzählt. Und jetzt so mit ganz, ganz guten und engen Freundinnen redet man natürlich auch anders als jetzt mit beiläufigeren Bekannten. Aber im Grunde wussten es jetzt nicht so viele Leute, weil ich einfach auch keine Lust hatte auf Horrorgeschichten. Ich habe eh versucht, auch möglichst wenig über stille Geburten, Sternenkinder zu lesen, habe versucht, mich ein bisschen abzuschotten von negativen Gedanken, negativen Geschichten, die vielleicht noch mehr Angst machen könnten oder triggern könnten.
Ja, voll, voll wichtig, total. Und es ist echt schade, dass das auch bei Geburt so negativ belastet ist, ne? Meistens zumindest, dass du dann, also gerade wenn du sagst, ich möchte eine Hausgeburt und oh wow, bei einer Geburt war so und so und dann einfach viel Angst gemacht wird, einfach alleine durch diese Geschichte.
Ja, ja total. Ja. Mir ist letztens was sehr Interessantes passiert. Ich war im Wartezimmer bei einem Arzt gesessen. Da waren ein paar ältere Damen, so ich sage jetzt mal grob zwischen 50 und 60, haben über ihre Enkel gesprochen und die eine war mit ihrer Schwiegertochter da, die kam dann rein und war offensichtlich schwanger. Und dann wurde sie natürlich von den Frauen gefragt, wie weit und ob es wohl die erste Schwangerschaft sei, die typische Frage. Und dann haben ihr die Frauen alle ungefragt ihre ganz unschönen Geburtsgeschichten erzählt.
Ja.
Ich habe mich dann tatsächlich eingemischt und habe, ohne irgendwie Jaron zu erwähnen oder dass ich ein Sternenkind habe, wirklich nur von der letzten Geburt, von der Hausgeburt erzählt, habe gesagt, es war so eine schöne Geburt und nahezu schmerzfrei und total entspannt, einfach um ihr ein bisschen Mut zu machen, dass Geburt
so wichtig
nicht schmerzhaft sein muss und nicht grausam sein muss und nicht was ist, ja, da muss man halt durch, war dann so der Konsens und nein, so ist es nicht und man sollte sich auch nicht entbinden lassen, sondern man sollte gebären und das macht einen großen Unterschied.
Absolut.
Ja, und ich hoffe, ich konnte der Frau ein bisschen Mut machen.
Ja, voll schön. Ich bin mir sicher, bestimmt, da einfach sowas auf die andere Seite der Waage auch zu legen. Ne?
Ja.
Patricia, du hast jetzt schon so von diesen klassischen auch Vorurteilen gesprochen oder Reaktionen deines Umfeldes auf deine angekündigte Hausgeburt. Wie bist du denn mit diesen Ängsten umgegangen? Du hast jetzt auch gesagt, du hast dich da abgeschirmt und einfach dich mit positiven Geburtsberichten gefüttert. Du hast diesen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Lass uns einmal darüber sprechen, weil das, glaube ich, auch so ein großes Thema ist. Hattest du denn keine Angst vor irgendwelchen Komplikationen? Und falls ja, auch nochmal so ganz konkret für dich als Sternenkind-Mama, ne? Das sind ja dann einfach auch durch das, dass wir so viele Geschichten gehört haben, so viele andere Sternenmamas kennen, wo eben auch zu einem späten Zeitpunkt zum Beispiel nochmal was passiert ist. Also wenn das vielleicht auch Gedanken oder reale Ängste von dir waren, wie bist du denn damit umgegangen? Was hat dir da geholfen?
Also wenn ich wirklich in so einer Angstschleife drin war, dann haben mir verschiedene Atemübungen geholfen, da einfach wieder rauszukommen, erstmal für den Moment. Und ansonsten habe ich mir halt einfach auch gesagt, es kann immer was passieren, egal wo ich bin, ob ich in der Klinik bin, ob ich zu Hause bin. Ich meine, ich kenne auch Fälle, wo einfach ein CTG gemacht wurde, alles war fein, 2 Stunden später wurde das nächste CTG gemacht und es war kein Herzschlag mehr da. Also das kann immer passieren und für mich war auch einfach klar, okay, ich bin nicht weit von der Klinik weg. Die Hebamme hat Erfahrung, die weiß, was sie tut. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sollte, dann wird sie verlegen frühzeitig. Das hat mir auch einfach Sicherheit gegeben. So habe ich das für mich eben mir als Plan sozusagen hingelegt. Okay, wenn irgendwas nicht passt, die Hebamme weiß es und die wird verlegen. Das hat sie uns auch klar gesagt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sollte. Sie verlegt lieber zu früh und lieber umsonst, als das, was passiert.
Ja.
Und was ich mir auch gesagt habe, wenn mir jemand seine negative Geschichte aufgedrückt hat, manchmal habe ich es den Leuten selber gesagt, manchmal nur für mich, das sind deine Ängste, nicht meine. Und das ist deine Geschichte, nicht meine Geschichte. Auch wenn ich an Geschichten von anderen Sternenmamas gedacht habe, okay, das ist deren Geschichte, nicht meine. Und versucht mich da wirklich klar abzugrenzen. Natürlich funktioniert es nicht immer. Und es gibt auch Tage, an denen fühlt man dann 20.000 Mal in sich rein, ob das Kind auch wirklich noch lebt und bewegt sich jetzt oder bewegt sich nicht. Ich glaube, das kennt jede Sternenmama, die schon eine Folgeschwangerschaft erlebt hat. Aber es, wie gesagt, also einfach sich sagen, okay, das ist nicht meine Geschichte, das, was den anderen passiert ist. Und meine Geschichte kann anders enden. Und passieren kann einfach immer was, egal ob zu Hause oder in der Klinik. Und dann habe ich mir auch für mich gesagt, okay, zu Hause habe ich nicht die Interventionen, die ich in der Klinik vielleicht habe, die aber ja auch schuld sein können, dass was passiert. Auch solche Geschichten kennt man. Und ja, somit habe ich einfach für mich beschlossen, ich habe keine Angst, weil es eine Hausgeburt ist. Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Körper. Auch das war ein großer Punkt. Ich habe mir vertraut und ich habe mir auch so weit vertraut zu wissen, wenn was nicht passt.
Ja,
also dann
diese
auch
Intuition
Bauchgefühl
sozusagen.
Zu haben. Genau.
Ja. Ich meine, da haben wir ja auch wirklich dadurch, dass wir auch eine Weile die pränatale Bindungsförderung gemacht haben und da in diesem Bereich ja auch nochmal ganz gezielt diese zweiwöchige Geburtsvorbereitung. Na, das ist ja auch etwas, was da total stärkend wirkt im Hinblick auf die Intuition und die Verbindung zum Baby. Ob da irgendwie etwas, ja, ob gerade einfach alles safe ist oder eben nicht.
Ja. Genau. Und ich habe auch darauf vertraut, dass die Verbindung während der Geburt da sein wird, dass ich das, ja, schaffe, da so bei mir und bei der Kleinen zu bleiben, dass ich wüsste, wenn irgendwas jetzt nicht so läuft, wie es sollte. Und so war es auch tatsächlich.
Ja. Magst du mal ein bisschen von eurer Geburt erzählen? Einen kleinen Geburtsbericht geben?
Ja, gerne. Also es war August, es war wahnsinnig heiß, auch in Deutschland. Und ich war ein bisschen gestresst die Tage zuvor, weil mein Mann kein Homeoffice machen konnte, auch nicht den Urlaub hatte, den er eigentlich haben sollte. Also es lief nicht so, wie das eigentlich geplant war, bei ihm arbeitsseitig. Und das hat mich ein bisschen gestresst, weil natürlich auch mit Kleinkind dann zu Hause, das ist Stress.
Vor der Geburt noch mal mehr, ne? Wenn man eigentlich
genau.
So in einem ganz anderen Modus ist, ja.
Richtig, und ich wollte eigentlich schon in diesem ja, Nestbau und vielleicht dann Entspannungsmodus sein und das ging nicht und es war dann auch ein bisschen frustrierend und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt Homeoffice machen, sonst kommt dieses Kind nicht. Und es hat er dann auch an besagtem Tag und ich war so müde an dem Tag, ich war so wahnsinnig müde, dass ich mir schon dachte, jetzt könnte es dann losgehen. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und die hat gemeint, ja, dann komme ich jetzt, es war Nachmittag, und pass auf die Große auf, dann kannst du dich ein bisschen hinlegen. So war es dann. Ich habe mich dann hingelegt und habe, weiß nicht, vielleicht eine Stunde oder so geschlafen. Bin aufgewacht, habe mich umgedreht und hatte den Blasensprung und dachte mir, ah, okay, jetzt geht's los.
Los geht's.
Genau. Und dann bin ich aufgestanden und ja erstmal ins Bad und habe dann kurz meiner Mama, die unten war, Bescheid gesagt. Genau, mein Mann lag schon neben mir zu dem Zeitpunkt. Er ist 10 Minuten vorher, glaube ich, ist er ins Schlafzimmer gekommen, weil er fertig war mit der Arbeit. Und dem, der hat es dann also mitbekommen, dem habe ich es gleich gesagt. Ja, und dann habe ich die Hebamme angerufen, die hat gemeint, ja, sie ist jetzt gerade noch beim Essen und sie würde dann, ich glaube, da war es 4 am Nachmittag und sie hat gemeint, sie würde dann wahrscheinlich so 7:30, 8, glaube ich, kommen abends, wenn was wäre, soll ich mich halt melden. Dann war ich noch duschen, habe alles vorbereitet, was noch nicht vorbereitet war. Wir haben Wasser in den Geburtspool eingelassen, der übrigens in unserem Wintergarten stand, was sehr schön war, weil man einfach eine schöne Aussicht hat. Genau, wir wohnen sehr, sehr ländlich, haben viel Wiese drumherum. Das war also sehr beruhigend, irgendwie die Natur so außenrum zu haben. Und ja, dann habe ich noch Snacks hergerichtet und so und ich habe so ein Tragetuch zum auf den Rücken tragen, so ähnlich wie es tatsächlich in den afrikanischen Ländern ist. Also es ist auch Safrika heißen diese Tücher. Und das hatte ich mir eigentlich wie so ein Kleid, wie so ein Wickelkleid umgebunden, weil es echt wirklich warm war, aber das war super angenehm, hat nichts gezwickt. Und so bin ich dann durchs Haus gelaufen und habe alles ja noch so hergerichtet. Ich hatte mir auch von der Bahnhofapotheke so ein paar Sachen bestellt und die habe ich auch mit vorbereitet. Und dann kam die Hebamme so 7:30, 8 abends und hat mich dann untersucht und ja, da war der Muttermund, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 3 Zentimeter oder so. Ich dachte mir, ach ja, das dauert noch. Und die Wehen wurden dann auch immer stärker oder Wellen und dann bin ich ja einfach spazieren gegangen im Haus und meine Mama hat unsere Große betreut, mein Mann war für mich da und auch theoretisch für die Alex, die Hebamme, falls sie irgendwas gebraucht hat. Und ich glaube, meine Mama hat dann auch noch was zu essen gemacht. Ich hatte keinen Hunger mehr. Und dann irgendwie, ich glaube, so gegen 21 Uhr habe ich dann gesagt, oh, jetzt tun mir aber die Beine weh, jetzt kann ich nicht mehr rumlaufen. Ich muss mich jetzt mal irgendwie hinsetzen oder hinlegen. Dann hat meine Hebamme gemeint, ach, mach's dir doch auf der Couch gemütlich. Legst dich so hin, dass es dir bequem ist. Ja, und das habe ich dann gemacht. Mein Mann hat mir dann den Rücken massiert und gekrault, auch mit so speziellen Entspannungstechniken. Und ich habe die Meditation angehört, die Regenbogenmeditation und dann Entspannungsmusik. Ich glaube, es war sogar die 528 Hertz Musik von dir. Ja, genau. Die lief dann im Anschluss. Ich habe das gar nicht mehr so mitbekommen, weil ich wirklich so in der tiefen Entspannung war. Und aus dieser tiefen Entspannung haben mich tatsächlich die Presswehen geholt.
Wow.
Und ich dachte dann, habe dann auf die Uhr geschaut und es war kurz vor 10, dreiviertel 10, 10 vor 10. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Habe das Handy weggelegt und habe die Augen wieder zugemacht. Und als die nächste kam, dachte ich mir, okay, doch, das kann sein. Habe dann gemeint, du Alex, ich glaube, ich habe schon Presswehen. Und sie kam dann und sagte, ja, das sieht sich schon am Bauch, definitiv. Und dann bin ich noch schnell nach einer kurzen Untersuchung in den Pool gewechselt. Sie hat dann zu meinem Mann gesagt, jetzt beeil dich, mach den Pool voll, weil der war noch nicht ganz voll. Ja, und zwischen zwei Wellen bin ich dann reingewechselt und ich glaube, drei oder vier Presswehen später war die kleine Maus da. Ich habe sie so, wie ich mir das gewünscht habe, selbst aufgenommen. Das war tatsächlich so ein ganz großer Wunsch von mir. Das hat auch geklappt. Ja, und meine Große wollte unbedingt, die war mit meiner Mama in ihrem Zimmer, die konnte natürlich nicht schlafen, das war alles viel zu aufregend. Die wollte unbedingt runter. Meine Mama hat gesagt, ja gut, dann geh mal runter und hat halt vorsichtig geklopft und mein Mann und die Hebamme haben dann schon so gewunken, kommt her. Und sie waren dann tatsächlich genau exakt im richtigen Moment da, dann war sie praktisch genau bei der Geburt ihrer kleinen Schwester dabei.
Oh, wie schön, ja.
Und war total außer sich vor Freude. Sie konnte, also sie hat noch nicht so perfekt gesprochen, hat immer wieder gesagt, meine Hester, sie ist so süß. Und ist wie eine Verrückte im Kreis um diesen Geburtspool gelaufen und war einfach total aufgedreht vor lauter Freude.
Mhm. Die ist im Wasser geboren, ne, deine Kleine?
Genau, die ist im Wasser geboren.
Ja.
Das war schön, wir sind dann auch noch eine Weile im Wasser geblieben. Und dann die Plazenta hat sich etwas Zeit gelassen, war beim Rahmen, ich glaube nach einer Stunde war sie da. Die Plazenta-Geburt war dann auf der Couch.
Ja.
Genau. Und so habe ich dann mit kurz nach der Geburt mit meinen beiden Kindern auf der Couch gleich gekuschelt.
Wie und, schön.
Ja, Bonding gleich auch mit der großen Schwester, was auch ein Punkt für die Hausgeburt war, einfach das Zuhause-Sein direkt nach der Geburt und auch die Große direkt mit dabei zu haben und nicht Mama geht und drei Tage später kommt Mama wieder mit einem neuen Menschen.
Ja, und dieses Mama geht kann ja auch erstmal nochmal so eine Angst auslösen, ne? Bei so einem kleinen Kind, je nachdem, wenn es einfach ein Kleinkind ist. Mama ist jetzt weg, meine wichtige Bezugsperson, dann kommt sie wieder und ist plötzlich belagert,
genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Und also sie hatte seit Jarons Geburt rechte Verlustängste, weil ich da ja auch eigentlich einfach weg war und über Nacht. Und da war sie 18 Monate alt, also eigentlich auch noch für mein Empfinden zu klein, um sie über Nacht nicht bei mir zu haben. Und es war auch das allererste Mal. Und es war auch nicht so einfach. Sie hat nicht gut geschlafen, hat viel geweint. Und seither hatte sie echt schon Verlustängste. Insofern war das auch ein Punkt für die Hausgeburt einfach, dass ich dann da bin. Und ich fand auch die Vorstellung so schön, dass sie, wenn sie das möchte, also wir haben sie, ich habe mit ihr Bücher angeschaut, habe mit ihr auch tatsächlich ein Hypnobirthing-Video, wo man wirklich nicht viel gesehen hat, aber wo man einfach das so ein bisschen erklären konnte, wie das abläuft, habe ich angeschaut und kindgerecht erklärt und habe auch gesagt, dass die Mama brüllen muss wie eine Löwin, weil sie ganz viel Kraft braucht, damit sie halt auch einfach nicht erschrickt, wenn ich töne.
Ja.
Und habe ihr aber freigestellt, ob sie dabei sein möchte. Also ich hätte mein Kind niemals gezwungen, aber ich wollte auch nicht, dass man sie jetzt davon fernhält. Aber ich fand die Vorstellung, dass sie die Möglichkeit hat und es vielleicht auch so kommt, total schön, dass sie einfach auch Geburt als was ganz Natürliches erlebt. Also viele sagen ja, oh Gott, das ist ja traumatisierend. Nein, es war überhaupt nicht traumatisierend. Und das ist auch ganz interessant, wenn sie spielt und sie spielt, dass sie ein Kind bekommt, wie natürlich sie damit umgeht.
Mhm. Ja.
Also das ist total schön auch. Ja, es hat auch, ist auch so ein positiver Nebeneffekt von einer Hausgeburt, wo man schon größere Kinder hat, dass die Geburt einfach als was Normales, Natürliches erleben und nicht als etwas, oh Gott, da muss man durch und das ist schmerzhaft und schlimm und
Voll wichtig, genau. Ne, auch diese Verbindung Schmerz, Geburt einfach aufzulösen für die nächste Generation damit, beziehungsweise gar nicht mehr unbedingt Schmerz und Geburt, sondern dieses Negativbild von Geburt ist immer schrecklich und schlimm, sondern sie kann einfach auch schön sein und kraftvoll.
Genau.
Dieser Geburtsbericht von dir ist total, total berührend, richtig schön. Läuft direkt so vor meinem inneren Auge ab, wenn du davon erzählst. Ja. Patricia, was würdest du denn Sternenkindmamas sagen, die mit gerne zu Hause gebären würden, aber vielleicht noch so ein Stück weit mit sich hadern? Hast du da Worte, die du an sie richten möchtest?
Ja, also ich würde ihnen raten, immer aufs Bauchgefühl zu hören, also wirklich in sich reinzuhorchen. Was möchte ich wirklich? Was fühlt sich für mich richtig an? Und sich auf jeden Fall gut vorzubereiten. Also ich finde, in eine Hausgeburt sollte man nicht blauäugig reingehen, sondern schon gut vorbereitet. Also Hypnobirthing oder die friedliche Geburt. Also es gibt ja verschiedene Sachen, aber so in die Richtung ist definitiv ein guter Ansatz, dass man sich auch einfach mit diesem Geburtsvorgang und welche Muskeln wie beteiligt sind, auch von der Gebärmutter, damit auch einfach befasst und sieht, okay, dieses jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind, das stimmt, aber auch diesen physiologischen Vorgang begreifen kann und sich das dann auch bildlich vorstellen kann unter der Geburt. Also man sollte sich für eine Hausgeburt schon damit wirklich beschäftigt haben, finde ich. Und dann eben sich auch, wenn sie das gerne möchten, sich gerne dafür entscheiden, aber sich auch immer sagen, ich kann mich jederzeit umentscheiden, ich darf mich jederzeit umentscheiden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn eine Mama noch hadert, dass sie sich dafür entscheiden kann, aber das nicht in Stein gemeißelt ist.
Ja, total. Ja. Total. Ganz, ganz wertvoll, ja. Dieses aktive Vorbereiten von der Atmung her, von dem, wie läuft's ab. Ich finde, du hast vorhin ja auch erzählt, ich habe mir da auch so einen richtigen Plan gemacht, ne? Wie kann die Hausgeburt für mich sein oder auch nochmal meinen Plan B zu haben. Ich kann in die Klinik zu gehen und wie läuft's denn da ab? Also so, ne, für den Kopf sozusagen das alles auch vorzubereiten und dann aber auch so im Körper, wie kann ich meine Atmung mitnehmen, wie kann ich für mich, was kann ich in der Geburt eben auch tun, damit sie für mich schön werden kann, was ist so mein Anteil daran, weil das ist ja auch nochmal so der große Punkt, der einerseits ein Benefit ist, aber bei manchen vielleicht eben auch diese Angst noch auslöst, du bist da halt für dich, ja, in der Hausgeburt, da ist eben nicht dieses Team drumherum und CTG und whatever und hier direkt daneben irgendwie die Möglichkeit, eine Bauchgeburt zu machen, sondern du bist halt erstmal für dich, was einerseits ja diese Riesenkraft ist und dieser Riesenvorteil und andererseits aber natürlich auch erstmal so eine Angst auslösen kann. Und da sich einfach gerade, also da glaube ich auch, ist diese wirklich aktive Vorbereitung darauf mit Techniken, mit auch mit dieser Planung davon, sehr, sehr wertvoll.
Ja, auch so für diese Eröffnungsphase kann man sich auch gut was planen. Also zum Beispiel manche backen einen Kuchen, das finde ich auch total schön. Hatte ich tatsächlich
man danach
auch
essen
so,
kann.
Genau. Und einfach so einen Geburtstagskuchen schon für das Baby finde ich total süß. Hatte ich auch so ein bisschen noch als Alternative im Hinterkopf, war mir aber tatsächlich nicht danach dann in dem Moment. Es war auch einfach wirklich im August zu heiß. Mir war nicht nach Kuchen backen, aber so an sich finde ich das total eine schöne Idee und sich einfach zu überlegen, was mache ich in der Zeit, wie möchte ich, bis die Wellen wirklich so stark werden, dass ich sie veratmen muss, wie möchte ich in der Zeit mich vorbereiten, möchte ich da vielleicht noch irgendwas herrichten. Also wir hatten alles in den Schränken schon vorbereitet, aber halt noch nicht rausgeholt und das habe ich in der Zeit gemacht. Das muss ich auch für die Zeit ein bisschen was überlegt.
Ja.
Dass man nicht vielleicht dann in der Zeit in die Panik kommen kann oder so.
Ja, weil die kann ja auch je nachdem einfach auch eine gewisse Zeit dauern, diese Eröffnungsphase, ne, bis es dann wirklich knackig wird, ja, total.
Und auch die darf man planen. Also man muss nicht nur diesen Geburtsvorgang selbst planen mit der Atmung und der tiefen Entspannung und allem, sondern auch das davor darf man sich schon überlegen, wie möchte ich das gestalten und was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dieses Visualisieren, dass man sich das wirklich vorstellt, so von A bis Z und dann merkt man auch eigentlich schon, wenn man sich das vorstellt, fühlt sich das gut an für mich oder fühlt es sich nicht gut an. Man kann sich auch einmal das Konzept Hausgeburt, so wie man sie gerne hätte, vorstellen und dann die Klinikgeburt, so wie man sie im Idealfall, wenn man in die Klinik geht, gern hätte. Und dann merkt man, glaube ich, auch ganz schnell, was fühlt sich besser an.
Ja, das stimmt, das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Genau. Patricia, zum Abschluss, ich meine, das waren schon ganz, ganz wertvolle Punkte, die da jetzt drin waren, für zum Thema Hausgeburt. Gibt es noch etwas, was du generell in diesem Kontext gerne teilen möchtest, gerne sagen möchtest, bevor wir das Gespräch schließen?
Ja, also eine Folgeschwangerschaft heißt nicht 9 Monate die Luft anhalten, sondern kann auch mit den richtigen Tools und Techniken und ein bisschen Unterstützung wirklich schön sein und man kann sie genießen, ebenso wie auch eine Folgegeburt. Selbst wenn die Geburt vorher vielleicht traumatisch war, kann eine Folgegeburt wahnsinnig schön und auch heilsam sein. Mhm. Und auch darüber darf man nachdenken, dass das im Bereich des Möglichen liegt, dass die nächste Geburt vielleicht auch eine heilsame wird für die Vorangegangene.
Ja. Ja. Genau, erst einmal überhaupt diesen Raum dafür öffnen, ne, mit diesem Nachdenken, dieses, das ist auch möglich. Da fängt es nämlich eigentlich schon an, dass der Einige sich das gar nicht mal erlauben, sich das vorzustellen. Und indem du beginnst, diesen Raum dafür zu öffnen, ist der erste Schritt auch, dass es möglich werden kann.
Ja. Im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann, kann auch Realität werden. Alles Positive. Und das, denke ich, darf man sich auch immer wieder sagen.
Liebe Patricia, so schön. Vielen, vielen Dank für das Teilen dieser wirklich auch kraftvollen Erfahrung, deiner Folgeschwangerschaft, deiner Folgegeburt als Hausgeburt. Danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und meine Erfahrungen teilen durfte. Und ja, schön war's.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.